Ich habe das Schwimmen in der Lackierdose gelernt.
Wo kriegen wir jetzt 50 Jahre alte Luft her?
In den Oldtimer muss man Liebe reinstecken. In einem Golf 2 bin ich selber gefahren und das fand ich jetzt nicht erotisch. Ja, das ist schon so, so ein bisschen so ein, ach, ja, so eine kleine Liebeserklärung ans Auto, oder nicht?
Hallo und herzlich willkommen zu Vergaser Innenbeleuchtung, dem Oldtimer Podcast für Menschen, die keine Ahnung von Oldtimern haben. Noch nicht.
Ja, über mich. Ich habe das Schwimmen in der Lackierdose gelernt, was ich so schön sage. Das heißt, ich bin aufgewachsen in einem Lackierbetrieb von meinem Vater. Das heißt, als kleiner Junge bin ich schon rumgerannt und habe mir Autos angeguckt, habe zu Hause kleine Autos auseinandergebaut und habe die selber lackiert und sowas alles. Halt so Automodelle. Und ja, dann war es relativ einfach, dass ich gesagt habe, auch Mensch, bevor ich mir irgendwo anders eine Stelle, eine Lehrstelle oder sonst irgendwas suche, dann gehe ich zu meinem Papa und werde Lackierer. Ganz, ganz pragmatisch und habe dann halt festgestellt in der Lehre, dass man damit oder mit dem Handwerk generell Sachen erschaffen kann. Und das fand ich total spannend halt, dass andere Leute da gar nicht dann die Fähigkeit zu haben, aus etwas, was nicht mehr gut ist, etwas komplett Neues zu machen. Und das fasziniert mich heute nach, ja, ich kann schon fast sagen, 40 Jahren immer noch, dass wenn wir hier manche Autos hinkriegen, die aussehen, oh, wie, Mensch, die müsste es an sich wegschmeißen. Nach unseren Arbeiten, halt, ich sag mal, 2 Stunden, bevor wir das Auto lackieren, sieht das noch aus wie, oh, ja, ich weiß nicht, geht so. Und nach 2 Stunden holst du den raus und der sieht aus wie ein Neuwagen. Das ist komplett was Neues, was neu erschaffen ist, und mir geht dann immer noch mein Herz auf. Halt nach den vielen Jahren immer noch sage ich mir, boah, ist das cool, was wir können, was wir schaffen können, und wo andere halt staunend daneben stehen und sagen, boah, wie habt ihr das denn gemacht?
Krass.
Das finde ich echt immer noch reizvoll. In dem Zustand sieht man ihn ja sonst nie, außer halt damals, wie er ganz frisch neu vom Band gekommen ist, und so haben wir die Möglichkeit, das halt nochmal erscheinen zu lassen, und das finde ich echt gigantisch, finde ich mega. Was allerdings auch so ein bisschen blöd ist, muss ich sagen, jetzt machen wir halt sehr viele Projekte, die auch über mehrere Monate gehen und sowas. Und je mehr Arbeit man da reinsteckt, je mehr Liebe steckt man da auch rein. Und dann ist es so ein bisschen schade, halt wir stellen dann das Auto immer vorne für den Kunden hin, dann ist der frisch gewaschen, glänzt und alles. Und dann ist schon so ein bisschen Wehmut da drinne. So mit, ach Mensch, jetzt ist er bald gar nicht mehr da und jetzt wird er vom Besitzer mitgenommen. Halt, man steckt da schon so viel Liebe rein, das ist schon ein bisschen blöd.
Als wäre es das eigene Fahrzeug so.
Genau.
Ja, so dann nimmt er das auch noch mit. Ja, sag mal.
Ich meine, es ist schön, wenn man dann den Besitzer sieht, dass der strahlt und sowas alles halt. Das ist schon schön, aber wenn er dann so wegfährt und, ach Mensch, ach, jetzt sind wir los. Ist halt so ein bisschen schade. Aber
das
auch
zeigt,
und ja.
Das zeigt aber, finde ich, vor allen Dingen auch, wie viel Engagement und Leidenschaft ihr in diese Sache halt reinsteckt, weil sonst würden sich ja solche Gefühle überhaupt nicht entwickeln.
Genau, definitiv. Ja, das ist auch wirklich so.
Also wirklich, also du hast da auf jeden Fall deine Berufung gefunden.
Unbedingt, unbedingt. Ja, genau. Ja.
Wie ist das eigentlich? Ihr macht ja. Ihr habt ja nicht nur die Lackierung, sondern also nicht nur die Lackiererei, sondern ihr macht ja, wenn ich das richtig verstanden habe, das komplette Programm, oder?
Richtig, im Prinzip, der Kunde bekommt das Rundum-Sorglos-Paket bei uns, heißt von Karosserie über Lackierung, über Mechanik, das komplette Fahrzeug können wir bearbeiten. Vor 40 Jahren hat mein Vater die Lackiererei eröffnet. Hat dann irgendwann Karosserie angebaut und hat das auch bis in die ins Jahr 2010 selber gemacht und hat dann irgendwann gesagt, nee, das brauche ich nicht mehr selber machen, das möchte ich nicht mehr, und dann hat er das Ganze verpachtet. Dann hatten wir einen Pächter, das Ganze ist über den gleichen Namen gelaufen, aber der mochte dann irgendwann nicht mehr, so dass mein Vater mich irgendwann angerufen hat, hat gesagt, du Mensch Michael, was wollen wir machen? Wollen wir die Firma, wollen wir die verkaufen oder was wollen wir damit tun? Und dann sage ich, du Papa, lass mich mal überlegen. Ich war derzeit bei Porsche beschäftigt, habe das Porsche-Zentrum in Essen mit dem Edgar Lühr zusammengeleitet. Und dann habe ich da eine Woche drüber nachgedacht und gedacht, Mensch, im Prinzip halt alte Autos, das ist schon deins. Jetzt hatte damals mein Vater das eher mit normalen Autos gemacht, Lackiererei und Karosserie. Dann habe ich mit ihm gesprochen. Ich sage, du, wenn, dann würde ich meiner Leidenschaft nachgehen wollen. Dann würde ich auch gerne nur Oldtimer machen. Hat ein bisschen komisch geguckt, sagt er, Mensch, wie stellst du dir das vor und gibt der Markt es her? Und dann haben wir das ein Jahr lang versucht. Halt 2019 bin ich dann angefangen, habe gesagt, komm, ich starte damit mal und mache das mit Oldtimern. Und das war auch genau das Richtige, würde ich sagen. Halt, das ist genau das, wo ich Spaß dran habe, wo ich die Berufung drin finde, wo ich die Leidenschaft habe. Und ich denke, ja, wenn man sowas sehr gerne macht, dann ist das auch das Richtige. So ein neues Auto, irgendwie gibt mir das nichts. Halt, weiß ich nicht, das hört sich vielleicht doof an, aber die alten Autos, die haben ein Gefühl oder die vermitteln irgendwas und irgendwie ist da Geschichte drin und sowas. Und da fand ich das gar nicht so schlimm zu sagen, Mensch, sorry, das möchte ich nicht ganz so gerne machen. Und wird dann eher den Oldtimer wieder auf die Straße verhelfen und sowas. Halt, das ging an für sich. Und ich glaube, der Kunde selber hat das auch gespürt. Halt, es sind immer mehr Oldtimer auf den Hof gekommen und wir haben uns da immer mehr spezialisiert, haben auch ganz anders die Werbung gestaltet und sowas. Es ist immer noch nicht so, dass wir Leute wegschicken. Halt, ich sag mal, die Kunden, die wir von damals noch haben, denen helfen wir weiterhin und die wissen auch, ja, der kann vielleicht nicht alles, der kann vielleicht keinen Fehler auslesen oder sonst was, aber der hilft mir trotzdem. Halt, ist nicht, dass ich einen großartig wegschicke, aber grundsätzlich wissen die auch, mein Herz hängt an den Oldtimern. Ne?
Fährst du eigentlich selber einen Oldtimer? Besitzt du einen?
Ja, ich hab mehrere Oldtimer, aber so das Hauptschätzchen, wo mein Herz wirklich dran hängt, beziehungsweise was ein Familienmitglied ist, so muss ich sagen. Weil ich länger auf diesem Planeten wandle mit diesem Fahrzeug als ohne, ist das halt ein Familienmitglied. Halt, den habe ich mit 18, habe ich den bekommen. Halt, mein Vater hat damals eine Lackiererei gehabt und ich konnte kein normales Auto fahren. Irgendwie ein Golf 2 oder sonstiges, was damals aktuell war. Und da bin ich drauf gekommen, dass ich mir ein Cadillac kaufen musste. Ich habe einen fahren 59er Cadillac, seitdem ich 18 bin, als mein erstes Auto.
Oh, als dein erstes Auto.
Es war mein erstes Auto, genau. Ich war ein bisschen verrückt, hat jeder gesagt. Meine
Geil.
Familie auch. Die habe ich so ein bisschen, ja,
Wieso?
nicht nur belächelt, sondern eher, es wurde schon härter.
Okay.
Aber ich habe mich durchgesetzt. Ich habe gesagt, nee, ich muss sowas fahren. Ich finde das total geil. Und ja, und den habe ich halt immer noch. Den fahre ich immer noch und den werde ich irgendwann an meinen Sohn vererben, der ist auch ganz heiß hinterher. Und trotzdem, dass es schon etliche Kaufinteressen gab, sage ich immer wieder, nee, der wird vererbt und der gehört zur Familie, der ist nicht zu kaufen.
Das heißt, du hast auch von Anfang an an Oldtimern rumgeschraubt. Wahrscheinlich war der damals auch in einem Zustand, wo man noch ein bisschen was machen musste, oder kam der so, dass man den
Nee,
direkt
das war
übernehmen konnte?
definitiv in einem Zustand. Ja, heute würde man sagen zwischen 4 und 5. Das heißt, er hat die Fahrt nach Hause nicht mal geschafft. Zur Belustigung meiner Familie, die gesagt haben, ja, da hast du ja ein tolles Auto gekauft. Also das fing gleich mit der Reparatur an, was für mich aber überhaupt nicht problematisch war oder sonstiges. Wir hatten ja eine Firma oder wir haben ja eine Firma gehabt, wo das Auto locker unterstehen konnte, wo ich ganz gemütlich anfangen konnte zu schrauben und auch die Begeisterung zum Schrauben entdeckt habe. Ich sag mal, wenn man so das erste Mal eine Türpappe von einem, damals war er 40, glaube ich, 40 Jahre alten Auto abnimmt und sieht, dass dahinter noch wirklich noch nie jemand gewesen war und dieses Papier, was zwischen Tür und Türpappe ist, dass das noch unangetastet ist und man sich denkt, boah, überleg mal, vor 40 Jahren haben die letzten Leute hier reingeguckt. Das war so faszinierend und alles, was dahinter war, halt diese ganze Mechanik und sonstiges. Das war so einfach gestrickt, dass selbst ich mir als damals Laie, ich war ja nur Lackierer, mir das wirklich alles erklären konnte. Oh, wie geht denn das? Wie funktioniert denn das? Und das war so schön einfach und ja, selbsterklärend, dass ich da echt die Faszination dran gesehen habe und gesagt habe, Mensch, das ist ja cool. Das geht nie kaputt. Das fett ist ein bisschen. Anschließend geht das wieder und das ist ja total toll.
Also das ist auf jeden Fall auch so ein Teil der Faszination des Ganzen, ne? Dass man, du machst das Ding auf, auch die Motorhaube, und das ist alles, ich sag mal so, da ist halt ein Motor drin, ne? Da ist halt jetzt nicht, das ist nicht irgendwie so ein übelstes Hexenwerk, wo du nicht drunter gucken kannst und nicht durchsteigst, sondern das ist alles irgendwie, zumindest, ich sag mal, mit ein bisschen Information und ein bisschen Anleitung ist das durchaus verständlich.
Genau, erklärt sich das gut und man kann da was mit anfangen. Ja. Also die Tage kam jemand an mit einem Scheibenwischer und sagte, ah, oh, mein Scheibenwischer ist kaputt. Ich sage, aus welchem Jahr ist denn der? Ja, von 1958. Ich sage, nein, der ist nicht kaputt. Sag ich, die können nicht kaputt sein, das gibt es nicht. Habe ich noch nie erlebt. Sag ich, den baust du bitte auseinander, reinigst den, fettest den, baust den ein und du wirst sehen, der wird wieder funktionieren. Er hat mich ein bisschen komisch angeguckt. Nach einer Woche ruft er mich an, sagt er, Michael, du hast vollkommen recht. Ich sage, ja, die können nicht kaputt gehen. Sag ich, da ist halt nur das Fett, was da drin ist, das verharzt ein bisschen über die Jahrzehnte und das machst du sauber, machst neues Fett rein und dann funktionieren die wieder. Und das finde ich so gigantisch, das ist so toll, so nachhaltig. So denken wir und bauen halt momentan nicht die Autos danach und das finde ich halt so schade daran. Ja, in den Oldtimer muss man Liebe reinstecken, finde ich. Halt, das ist so das Wichtigste. Wie ich das mache, ist erstmal egal, aber solange wie ich Liebe reinstecke und wenn es nur beim Putzen ist oder auch guck mal, die Schraube ist nicht mehr fest, dann mache ich die mal fest oder hier quietscht irgendwas, dann sprühe ich das doch mal ein mit irgendeinem Fett. Halt, solange wie ich sowas mache, glaube ich, kriege ich auch immer wieder ein gutes Ergebnis zurück. Halt, das Auto wird mir immer wieder sagen, jo, das war jetzt eine coole Sache, dass du mir so ein bisschen Liebe geschenkt hast. Ja, was viele vergessen, glaube ich, ist halt Öl oder ölhaltige Produkte. Ich muss jetzt einmal Werbung, darf ich Werbung machen?
Hau raus.
Ballistol. Kennt kaum einer. Ich war damals beim Bund. Das ist ein Gewehröl zum Pistolen und Gewehre sauber machen. Ballistol. Das stinkt ein bisschen komisch, ist aber gegen Zecken, das kannst du in Salat machen und gegen Mückenstiche und gegen alles Mögliche. Ist total gigantisch, das Zeug halt. Ist echt schön.
Also
Wenn
super
du das.
umweltfreundlich oder was? Also.
Genau, super umweltfreundlich, kannst du alles mitmachen. Und ist halt ein Waffenöl, aber trotz alledem, halt, es riecht einen kurzen Moment ein bisschen komisch, aber alles gut. So, und wenn man damit die Dichtung oder irgendwas zum Fetten einsprüht, erstmal wird die Dichtung wieder total geschmeidig und richtig schön, die dichtet wieder ab. Das ist so das eine Schöne. Und was man halt hat, das hält Ungeziefer weg. Das heißt, du hast keine Spinnen im Auto oder sonst irgendetwas. Und das sind halt so tolle Sachen. Deine Hände sind anschließend wieder ganz weich und halt.
War ein
Ja,
Wundermittel.
das ist wirklich ein Wundermittel. Ja, das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber das ist genau das, was man damals auch genommen hat und wo ich heute immer noch sagen kann: ey, kauft euch das, das ist für alles gut. Ja.
Das ist ja geil, ich steig direkt um. Und du hast quasi aber Lackierer gelernt und hast dir dann das Schrauben so mehr oder weniger selbst beigebracht, beziehungsweise eben halt da bei Papa mit in die Werkstatt mit reingeguckt.
Ja, genau, richtig. Ich hab meine Lackiererlehre gemacht, habe anschließend meinen Meister gemacht, bin dann immer beim Auto geblieben, halt bin dann hinterher BMW-Niederlassung Dortmund und irgendwann Betriebswirtschaft studiert und sowas, also aber immer mit Autos zusammengearbeitet und nebenbei immer am Cadillac geschraubt. Immer bei Papa geguckt, Mensch, was kann man machen, wie kann man machen und sowas, aber das war eher Hobby. Und die normalen Autos, die modernen Autos, die habe ich halt immer weiter begleitet. Wo ich aber immer weiter gemerkt habe, dass Mensch, ich habe das Gefühl, die sind echt nur für die Dauer der Leasing ausgelegt und danach muss man die anscheinend wegschmeißen. Und das war das, was mich so ein bisschen gestört hat an der ganzen Sache halt. Dass ich gesagt habe, Mensch, das ist nicht nachhaltig, das ist zu kurz gedacht. Und ja, mein Herz hängt eher an den alten Sachen, die man noch schrauben kann, die man noch reparieren kann. Und ja, daraus ist das dann entstanden.
Wenn du nichts dagegen hast, ich finde, zu einem Benzingespräch gehört auch immer ein Bier. Deswegen werde ich mir
Ja.
jetzt ein folgendes eins aufmachen. Wenn du
Ja.
möchtest, steht dir das natürlich frei, selbiges zu
Ich
tun.
habe eins schon hier neben mir stehen.
Sehr gut.
Ich bin dem schon ein bisschen vorgekommen.
Sehr gut. So, dann sage ich mal Cheers.
Cheers.
Ah, großartig. Passt zu so einem Autogespräch. Ne?
Ja.
Ja, genau. Also weil wir gerade so beim Lernen waren, was ich ja besonders klasse finde, du bist oder ihr seid ja Ausbildungsbetrieb.
Genau. Wir bilden Karosseriebauer, Lackierer und Mechaniker aus. Ja.
Ah ja, und das war auch schon von Anfang an so, also schon bei deinem Papa so, oder hast du das eingeführt?
Nein, das habe ich eingeführt. Halt, mein Papa hat bisher nur immer Lackierer ausgebildet. Mhm. Und ich finde einfach, dass das Handwerk, ich kann nicht immer sagen, boah, ich habe keine Handwerker oder ich kriege keine Leute oder sowas. Ich muss da selber tätig werden. Und deswegen habe ich gleich zu Anfang schon Schulen besucht, da wirklich auch unsere Sachen ausgestellt. Ich sag mal, den Cadillac mitgenommen oder ein paar Sachen, wo man sich selbst mit der Lackierpistole ausprobieren kann, mit dem Hammer ein paar Bleche biegen und sowas. Und habe ganz schnell gemerkt, dass man die jungen Leute genau damit abholen kann. Klar, nicht alle, aber es gibt schon einige, die sagen, boah, das ist ja total cool, das macht ja voll Spaß, dass ich irgendwas selber entwickeln kann, selber was bauen kann. Und dadurch habe ich sehr schnell auch sehr viel Zuspruch bekommen, dass wir Leute ausbilden oder dass die einfach nur so für ein Praktikum Interesse haben und sagen, Mensch, ich möchte einfach mal in den Betrieb gucken und ob das wirklich alles so ist mit den alten Autos und so. Und da haben wir sehr viel Zuspruch. Und das zu der heutigen Zeit, finde ich schon, bin ich sehr stolz drauf und finde ich auch gut, dass das so gut angenommen wird.
Ja, kann es auf jeden Fall sein, klar. Ja. Wo findest du die Azubis?
Hauptsächlich würde ich sagen, finden die mich auf Instagram.
Ach echt, ja? Funktioniert das so gut? Ja, also
ich werde ganz oft angeschrieben, genau, Mensch, ihr macht so coole Sachen, kann ich mich mal vorstellen oder kann ich mal reingucken, möchtet ihr auch Azubis haben? Also das ist ein Medium, finde ich, das wird sehr toll bespielt. Und da kommt sehr viel Feedback zurück.
Das sind ja nicht nur Jungs, das sind ja Jungs und Mädels, die du bei dir auch als Azubis hast.
Ja, da kommen auch Mädels. Ja, ja. Mhm. Halt sind, die Mädels, würde ich sagen, die kommen erstmal so aus dieser Kunstschiene oder sagen, Mensch, mit Lackierer kann man ja echt eine Menge gestalten und machen. Und das ist so, glaube ich, deren erster Anlaufpunkt. Und das finde ich auch richtig gut, weil als Arbeitgeber, muss ich sagen, sind die so toll, pingelig und perfekt, dass man mit denen gerne arbeiten mag.
Okay, cool.
Die Fehlerquote ist deutlich geringer bei den Mädels. Und deswegen würde ich immer wieder sagen, Mensch, so ein Mädel in einem Betrieb macht zum einen sehr gute Arbeit, aber ist auch für das Arbeitsklima oder generell so mit, ey, das könnt ihr so nicht machen oder räumt mal ein bisschen auf oder sonst was. Das ist richtig toll, da auch so eine gemischte Mannschaft zu haben und nicht nur Jungs, finde ich jedenfalls persönlich.
Wie reagieren die Jungs da drauf?
Bisher würde ich sagen, auch sehr gut. Älteres Semester eher so dieses, ach, die Mädchen können das nicht.
Okay.
Wo ich aber sage, die strengen sich wesentlich mehr an als ein Junge, die sind in der Schule wesentlich besser. Halt, die sind es, glaube ich, von klein auf gewohnt, sich gegen Jungs zu behaupten in einem Männerberuf. Und deswegen sind sie meiner Meinung nach wesentlich weiter und wesentlich besser, als es ein Junge vielleicht ist.
Okay. Hast du aktuell Mädels als Azubis da oder wie ist das gerade? Oder wie viele Azubis hast du überhaupt?
Nee, habe ich aktuell nicht. Mhm. Nach Corona oder zu Corona mussten wir leider so ein bisschen ausdünnen und haben sich einige anders entschieden und sowas alles. Mhm. Aktuell nicht. Aktuell suchen wir wieder im Lackier- und im Mechanikerbereich jemanden. Da ist es aber so, dass die Bewerber, die zu uns kommen, ein Auswahlverfahren mitmachen müssen. Und erst wenn wir sagen, jo, das ist jemand, den können wir gebrauchen, den können wir ausbilden und der nimmt sich auch dem an, da sind wir sehr kritisch, erst dann entscheiden wir uns dafür. Ja.
Wie darf ich mir das vorstellen, so ein Auswahlverfahren?
Ja, halt, es kommen ja viele junge Leute auf uns zu und sagen, Mensch, ich will unbedingt, keine Ahnung, Lackierer werden, habe ich schon immer gewollt. Und dann ist es natürlich erstmal ein Bewerbungsgespräch, face-to-face, dass ich auch wirklich weiß, Mensch, mit wem habe ich da zu tun und was hat er bisher gemacht. Und dann ist es Pflicht bei uns, eine Woche zu arbeiten, eine Woche da zu sein, um zum einen demjenigen einmal zu zeigen, okay, was ist das überhaupt für ein Beruf, was muss ich da machen, stehe ich da viel oder ist das auch körperlich anstrengend? Das zum einen, aber auch, jetzt kennt man mich vielleicht von Instagram, das sieht vielleicht manchmal lustig aus und das sind coole Sachen, die wir da machen, aber das, was halt im Hintergrund oder an Vorarbeit ist oder so, das kriegt man vielleicht gar nicht so mit. Und da möchte ich demjenigen die Chance geben, zu sehen, Mensch, wie anstrengend ist denn das, so ein Produkt fertigzustellen, was für Arbeit ist dabei und wie anstrengend kann das sein? Oder aber auch der Michael Klarhorst, ist der wirklich so, wie er da ist? Oder die ganzen Leute im Hintergrund, die das machen, kommt man mit denen aus oder nicht? Das ist mir zum einen wichtig. Und aber auch, dass die Mannschaft, weil ich habe immer so 50-50 Entscheidung, das heißt 50% entscheide ich, ob jemand ins Unternehmen kommt und die anderen 50% sind bei den Mitarbeitern. Die entscheiden das halt genauso mit wollen wir denjenigen haben, beziehungsweise können wir mit dem was anfangen, können wir den so entwickeln, dass wir sagen, Mensch, das wird ein Top-Mensch, dem können wir das genau so beibringen, wie wir das haben wollen. Und erst wenn das passt, wenn diese Woche dann rum ist, setzen wir uns nochmal hin und dann höre ich mir beide Seiten an. Zum einen halt den Bewerber oder Bewerberin und aber auch meine Mannschaft. Und da höre ich ganz kritisch hin, Mensch, gibt es da irgendwo Sachen, was könnte vielleicht nicht passen oder sowas. Und deswegen sind wir da sehr pingelig mit. Da, was den einen oder anderen schon mal gesagt hat, Mensch, oh, jetzt bin ich aber so gut, jetzt habe ich das so gut gemacht und ich würde das so gerne bei euch machen, wo wir aber sagen, Mensch, wir sehen da vielleicht an der und der Stelle keine Zukunft oder nicht zu 100%. Und dann sind wir sehr pingelig, bevor wir da wirklich auf eine Ausbildung zum Beispiel eingehen. Ja, wenn wir da irgendwo sagen, Mensch, das könnte an der Stelle nicht passen, dann sind wir da eher und sagen, Mensch, wir suchen lieber noch weiter oder such du noch weiter.
Finde ich ja super, also gerade, dass ja auch oder dass du da die Mitarbeiter mit einbeziehst. Das finde ich toll.
Ja, wir haben ein sehr gutes Klima hier. Wir sind wirklich ein Familienbetrieb. Das heißt, wir fühlen uns als Familie. Und ich kenne das von zu Hause so, wenn ich eine neue Freundin gehabt habe, musste ich die der Familie vorstellen. Und die haben auch mit so ein bisschen entschieden und gesagt, Mensch, passt oder passt nicht. Und so in etwa sehe ich das hier auch. Wenn jemand hier neu reinkommen will, dann müssen alle sagen, jo, das passt, das ist in Ordnung, da können wir mit umgehen.
Ich hoffe, unter anderem Auswahlkriterien natürlich.
Natürlich.
Aber genau, apropos, was sind denn so die Sachen, auf die du achtest? Also gibt es da irgendwas Augenfälliges, wo du sagst, das sollte der oder diejenige schon mal mitbringen?
Ja, unbedingt. Benzin im Blut. Spaß an alten Autos. Also das ist das Einzige, das Wichtigste, was er mitbringen muss. Weil dann kommt die Motivation ganz von alleine, irgendwas lernen zu wollen, darin perfekt zu werden, das zu verstehen. Und das ist im Prinzip das, was die mitbringen müssen. Also das Gefühl zum alten Auto, zum, boah, ich kann da was herstellen, ich kann da was machen, ich kann damit was bewegen, ich kann da nachhaltig was schaffen und ja, das ist es einfach. Also da sind mir Schulnoten oder sonst irgendwas, ist mir mehr oder weniger egal, wenn mir jemand sagt, Mensch, ich habe schon damals an meinem Roller rumgeschraubt und mein Papa hat ein altes Auto und da schraube ich selber mit und diese neuen Autos, da kann ich nichts abgewinnen, dann weiß ich schon, das ist die richtige Richtung. Halt. Der hat schon mal sehr viel Potenzial. Genau, und das brauchen wir auch halt, weil wir haben manchmal wirklich anstrengende Sachen oder dann kriegen wir irgendwelche Teile nicht oder es ist einfach wirklich blöd, wenn ich da, ich sag mal, 3 Tage an einem Kotflügel rumschleife, wo ich denke, boah, könntest du das Teil nicht eher neu nehmen? Nein, die gibt es nicht mehr neu, also musst du halt diese Arbeit verrichten und das im Prinzip dann, um hinterher ein tolles Ergebnis zu kriegen und ja, das kann manchmal anstrengend sein und ist manchmal auch bestimmt nicht das Tolle, was man so sonst überall sieht, bei irgendwelchen Fernsehfilmen oder sonst irgendwas. Also da sieht man meistens nur das fertige Ergebnis.
Na klar, und oft romantisiert man das ja im Vorfeld eher, als dass man wirklich weiß, was tatsächlich ja. abläuft. So, ne?
Ja, ja.
Aber du machst es ja anscheinend irgendwie ganz gut, denn so wie ich das richtig gesehen habe, hast du ja ein ziemlich junges Team, ne?
Absolut, ja. Sehr junges Team, ja. Ich habe auch Mitarbeiter, die schon über 40 Jahre, halt über 40 Jahre, heißt bei meinem Papa schon da gewesen sind. Die sind auch bei mir und die finden das auch immer noch toll, in der Familie zu sein. Aber ich habe auch ein neues Team halt oder neue Mitarbeiter, die halt sagen, Mensch, wir wollen nicht diese neuen Autos schrauben, wo einfach nur dieses Teile tauschen, überhaupt nicht nachdenken. Halt, die finden das wesentlich interessanter, so wie es bei uns ist. Jedes Auto hat seinen eigenen Auftrag, hat jemanden, der dahinter steckt, einen Besitzer, der sagt, Mensch, ich möchte das aber so und so haben. Halt, wir haben nie einen Auftrag, der sich ähnelt oder doppelt ist oder sowas, sondern jedes Projekt hat wieder seine eigenen Herausforderungen und das finden die auch richtig cool.
Das ist gerade mit so einem Team bestimmt auch, stelle ich mir vor, nicht so ganz einfach, wenn das so auch so sehr unterschiedliche, wie soll ich sagen, sehr unterschiedliche Altersklassen sind. Gab es da schon mal irgendwie Schwierigkeiten, dass die Schwierigkeiten hatten, zusammenzuwachsen oder lief das eigentlich von Anfang an richtig gut?
Das lief von Anfang an sehr gut, ganz einfach deswegen, weil halt jeder auch dieses Mitbestimmungsrecht hat. Halt passt mir derjenige, der da gerade kommt, halt. Wir haben junge Leute, ja, aber ich glaube immer, dass die schon wesentlich reifer sind, wenn die bei uns oder zu uns kommen. Das sind jetzt nicht irgendwelche ganz flippigen oder sonstiges, sondern dadurch, dass die das gleiche Hobby haben und mit uns teilen, mit alten Autos und sonstiges, hat man sofort eine Verbindung dazu.
Also und ihr habt schon alle so euer Hobby zum Beruf gemacht.
Definitiv, das kann man nur so sagen, ja. Ja, und das ist, glaube ich, auch das Interessante, dass wenn wir halt unterschiedliche Bereiche haben, halt Karosserie, Lack und Mechanik, dass halt der eine auch zu dem anderen geht und sagt, Mensch, erzähl doch mal, wie machst du das jetzt, warum machst du das jetzt? Halt, dass wir über den Teller rangucken und von den anderen Gewerken im Prinzip immer was mit abbekommen. Dass das halt auch total spannend und interessant ist.
Die Azubis oder beziehungsweise die Leute switchen dann auch mal in der Firma?
Ja, genau.
Okay.
Nicht unbedingt, ja.
Das heißt, die bleiben auch schon so eher dann an einem Projekt komplett dran.
Richtig, genau.
Ah, okay.
Ja, ich finde dieses Allumfängliche, das finde ich so schön daran. Halt, das können wir hier darstellen und wenn das etwas ist, was wir halt machen können, warum soll ich dann sagen, nee, ich möchte aber, dass du nur in deinem Bereich bleibst? Das fände ich ein bisschen sehr einfach gedacht und so ist es halt viel schöner, das Projekt weiter zu begleiten und mit wachsen zu sehen und hinterher beim Ergebnis dann auch zu wissen, okay, was steckt da alles hinter, was ist da für Arbeit reingeflossen?
Wenn du so ein, wie ist das eigentlich, wenn du so ein Projekt bekommst, gibt es da eine bestimmte Vorgehensweise? Also ich sage jetzt mal, ich bin Herr Meier aus Duisburg und komme jetzt mit meinem alten Käfer zu dir. Gibt es da ein bestimmtes Prozedere, einen Prozess, den ihr immer wieder so durchlauft?
Ja.
Oder ist
es,
sagst du, das ist komplett unterschiedlich, weil jedes Auto ist unterschiedlich?
Der Prozess ist im Prinzip sehr gleich, sehr ähnlich, weil das Erste, was wir machen oder was ich mache, dass ich mich mit dem Kunden hinsetze, oder ich nenne ihn eher Gast, mit dem hinsetze und sage, hör mal, in deinem Kopf, in deiner Vorstellung, was möchtest du haben? Wie sieht dein Auto aus? Wie möchtest du den nutzen? Soll der nur in der Ecke stehen, irgendwo in einem Glaskasten, auf dem Trailer durch Deutschland gezogen werden und irgendwelche Preise gewinnen? Oder möchtest du damit zum Einkaufen fahren, bei Schnee und Eis, nur im Sommer? Oder was für eine Beziehung hast du zu deinem, wenn ich jetzt sage, Käfer? Ist es irgendwas, weiß ich nicht, kennst du das noch von Oma oder sonst irgendwas, was für eine Beziehung hast du dazu, wie soll er hinterher werden, wie wirst du ihn nutzen? Und ich glaube, das Gespräch ist mit das Wichtigste, um überhaupt zu erfahren, wie soll das Ergebnis sein? Weil ich sag mal, man kann natürlich ein Auto überrestaurieren als Beispiel, das findet manch einer total toll und der steht da drauf und sagt, Mensch, wenn der im Wohnzimmer steht, dann ist das meine Erfüllung. Und ein anderer sagt, Mensch, nee, ich möchte dem schon ansehen, dass der 50 Jahre alt ist, dass der ein paar Macken noch hat, dass der aber technisch total gut drauf ist, damit ich bei jedem Wetter fahren kann, damit ich den immer nutzen kann. Und deswegen, es gibt so viele unterschiedliche Sachen, die ein Mensch halt in einem Oldtimer sieht, dass ich da erstmal wissen muss, wem habe ich da jetzt gegenüber und welches Ziel soll ich überhaupt verfolgen und erreichen bei dem ganzen, mit was der ankommt und was er von uns haben will.
Also auch da wieder so ein ganzheitlicher Ansatz.
Unbedingt, ja, weil nur weil ich sage, auch Mensch, ein Käfer sieht für mich so und so aus, kann ich ja nicht in den Kopf gucken und sagen, Mensch, dann muss jeder Käfer so aussehen. Sonst würden die ja alle so rumfahren, wie ich die haben wollte.
Was ja vielleicht gar nicht so verkehrt ist, aber letztlich ist der Kunde ja derjenige, der auch natürlich das Geld in den Laden bringt und auf jeden Fall, ja. Das ist ja auch sein ganz individuelles Ding. Also ich denke mal, so wie mein Auto rumfährt, gibt es bestimmt ganz viele, die das nicht haben möchten.
Genau, ich kenne das von früher halt auch noch. Früher weiß ich, da musste, wenn es einen Oldtimer gab, das musste alles perfekt sein, musste alles schön sein. Ich selber habe da meine Meinung auch geändert, dass ich sage, manche Autos, die müssen gar nicht schön sein. Halt, die müssen wirklich auch verkörpern, Mensch, ja, ich habe ein paar Jahrzehnte in der Sonne gestanden oder habe was miterlebt und sonstiges. Da finde ich die Geschichte dann viel schöner. Halt, deswegen halt, welches Auto hat Mehrwert? Das, was im Einsatzzustand da steht oder das, was noch im Originallack da steht, noch nie irgendwas dran gemacht haben, das kann man halt heutzutage gar nicht mehr sagen, was mehr Wert hat.
Ja, das ist ja auch immer eine Frage dessen, was hat das Auto erlebt? Also ne, genau. Will ich halt ein Stück weit Geschichte auch übertragen? Klar, ich meine, ich kann natürlich auch ein Katalogauto hinstellen, aber wenn das Ding so ein paar Kratzer und Beulen oder so hat, dann ist das ja auch was man erzählen kann. Ne?
Genau, ja. Genau.
So, guck mal, was hast du denn da gemacht? Schon kommt man ins Gespräch, ne?
Ja. Nee, deswegen ist unser Prozess halt, das ist wirklich das allererste, was wir machen, halt mit dem Gast einmal besprechen, wo soll die Reise überhaupt hingehen? Und die nächste Sache, die wir machen, ist, dass wir eine WhatsApp-Gruppe bilden für dieses Auto, für dieses Projekt. Mhm. Kann der Gast selber entscheiden, ob nur er, seine Frau, seine Freunde damit reinkommen. Von unserer Seite aus ist jeder Mechaniker, der am Auto arbeitet, mit drinne. Ich selber bin da auch mit drinne, sodass wir alle immer den gleichen Wissensstand haben. Sodass wir jeden einzelnen Arbeitsschritt erklären. Wir können auch ganz, oder wir fragen auch oft, Mensch, möchtest du das so oder so haben? Dadurch, dass es ein Handwerk ist, hast du oftmals die Möglichkeit, Entscheidungen selber zu treffen und zu sagen, nee, ach, ich habe mir das so und so vorgestellt. Und dann können wir direkt eingreifen, beziehungsweise direkt auch das Ergebnis erzielen. Und für den Gast ist es halt total schön. So kriege ich immer das Feedback, abends zu sehen, ach, dann kommen ein paar Bilder rein oder ein paar Videos und sonstiges. Man sieht, was mit seinem Auto passiert. Und selbst wenn vielleicht mal eine Zeit lang nichts passiert, weil irgendwelche Ersatzteile nicht da sind oder so, so weiß jeder auf alle Fälle, was macht das Auto gerade, wie ist das gerade. Und kann da selber so ein bisschen, ja, auch das Ganze miterleben, diesen ganzen Prozess.
Das ist ja voll cool, da ist man ja so richtig dabei. Also da hat man ja das Gefühl, ja, genau. So, man steckt in der Geschichte drin. Das finde ich richtig gut, genau. Das ist eine klasse Idee.
Ja, ich hatte das früher halt bei meinem Cadillac, den habe ich irgendwann mal abgegeben. Und weil es halt ein Familienmitglied ist, macht man sich ja Sorgen, wenn man den in der Werkstatt abgibt. Und bei mir wäre das dann so gewesen, dann ruft man an, Mensch, ich wollte mal fragen, so nach 3 Wochen, was ist denn mit meinem Cadillac? Mit was für einem Auto? schlechtes Gefühl. Cadillac? Oh, ich muss mal gucken, ob wir einen haben. Ja, dann kommt jemand zurück. Ja, da ist jemand dran, der Kollege ruft zurück. Und nach 3 Tagen denkt man sich, okay, ich glaube, ich rufe nochmal an, vielleicht haben sie mich vergessen. Und dann, ja, ich glaube, da fehlen Ersatzteile. Wo ich gesagt habe, boah, wenn ich irgendwann mal eine Firma aufmache und mein Familienmitglied weggebe, dann möchte ich das anders haben. Und ich denke, so gestalten wir das auch, dass wir sagen, ey, das ist ein Schätzchen von dir und du gibst den in unsere Hände. Das ist ja schon ein riesen Vertrauensvorschuss, den wir da bekommen. Dann können wir halt nur gucken, dass wir dich informieren und immer auf dem Laufenden halten, was mit deinem Schätzchen ist.
Du hattest vorhin, genau, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass die Autos nicht immer so, so gelackt aussehen müssen. Jetzt habe ich bei dir auf der Internetseite was Interessantes gefunden, das nennt sich Patina-Lackierung. Mhm. Magst du dazu mal ein paar Worte verlieren?
Ja, das ist im Prinzip daraus entstanden. Es gibt halt Fahrzeuge, die gerne auch zeigen, dass sie ein paar Jahrzehnte hinter sich haben. Das heißt, die sind schon mal ein bisschen matt oder schon so ein bisschen rostig und sowas alles. Und bei diesen Fahrzeugen finde ich es dann super schade oder fand ich immer super schade, wenn dann ein Unfall passiert oder sowas. Irgendein Teil wird instand gesetzt, ausgebeult, wieder neu lackiert. Dass dann das neu lackierte Teil halt, klar, extrem am Glänzen ist. Es ist halt was Neues. Und es passt so überhaupt nicht zum Rest des Fahrzeuges. Und dann haben wir lange hin und her getüftelt und gemacht, dass wir jetzt in der Lage sind, halt die Teile, die anschließend neu am Fahrzeug sind oder instand gesetzt sind, dass wir die in einer Vintage-Lackierung so ans Fahrzeug, ans Gesamtbild anpassen, dass man nicht mehr merkt, okay, da ist irgendein Teil ersetzt worden oder erneuert worden, sondern wir haben das dann entweder durch Glanzgrad oder durch Struktur oder durch Farbverläufe, dass man irgendwie den Rost dann auch drunter sieht und sonstiges, so gestaltet, dass man halt die Reparatur nicht sieht.
Also obwohl das ein neues Teil ist, genau, passt das dann sich in das Outfit des Alten, was es vorher, genau, schon gab, dann ein?
Vollkommen richtig. Also wir gucken uns an, wie sah es vorher aus, wie war das vorher, und so gestalten wir das dann auch wieder nach, dass man nicht mehr merkt, dass da jemals ein Unfall war oder irgendwas ausgetauscht worden ist, sondern dass das haargenau so auch hätte vor so und so vielen Jahrzehnten so aussehen können. Genau.
Benutzt ihr da dann neue Technik, also sag ich mal so zur Farbmessung, um das anzugleichen, oder macht ihr das dann echt so frei Auge?
Ich glaube, das ist die Kunst, die wir hier besitzen, oder auch die älteren Mitarbeiter, die sagen, ja klar, wir können das so nachempfinden oder so nachgestalten. Ich glaube, da brauchst du ein Auge und viel Erfahrung für.
Also dann nützt dir auch kein Farbmessgerät irgendwas.
Bedingt.
Ja. Habt ihr sowas überhaupt? Oder,
ja, haben wir in der Tat. Halt, um so grundsätzliche Sachen rauszukriegen, haben wir das in der Tat. Wir benutzen das aber relativ wenig, eher für neuere Fahrzeuge. Mhm. Bei den älteren Fahrzeugen ist das wirklich noch per Hand. Wir rühren die Sachen selber auf, mischen die selber und gucken, wie kommen wir an das Ergebnis ran. Halt, wir haben das noch gelernt, wirklich Farben zu kreieren und nachzumischen. Und genau das machen wir dann in dem Fall auch.
Cool. Weil wir gerade bei Farben sind, gibt es da so einen Katalog, wo ich die Farben bestelle, die zum Auto passen? Also, weil ich sag mal so, war ja wahrscheinlich früher auch schon so, dass irgendwie Ford und VW und so, Porsche, die haben ja alle so ganz bestimmte Farbtöne. Und jetzt habe ich aber ein Fahrzeug vor mir, was vielleicht aus den 50er, 40ern, 30ern, keine Ahnung, Vorkriegsmodell ist oder so. Wie komme ich denn da an die Farbtöne ran? Oder sagt er, das ist eigentlich total wurscht, wir mischen die alle, aber das sind ja bestimmt auch so auch bestimmte Lacke oder so, ne? Also das ist ja nicht alles.
Ja. Da arbeiten wir mit einem Partner zusammen, halt das ist Glasurit. Die haben eine über 100 Jahre alte Datenbank, was die Farben angeht. Hm. Und da fragen wir dann wirklich nach, Mensch, dieses Auto aus dem Baujahr, was für Farben gab es, in welche Richtung geht das? Und die versorgen uns dann auch mit den alten Farben. Das heißt, wir dürfen auch die alten Farben verwenden, das ist vielleicht auch noch ganz interessant bei uns, halt, wir müssen nicht wie jetzt andere Lackierereien mit wasserlöslichen Lacken oder sonstiges arbeiten, sondern wir dürfen sogar auch die alten Lacke verwenden. Und da ist unser Partner Glasurit halt derjenige, der sagt, Mensch, das und das sind die Mischformeln von damals, die könnt ihr nachrühren und ja.
Okay. Und warum? Weil ihr eine reine Oldtimer-Werkstatt seid oder?
Richtig, genau, richtig, weil wir zu 90% Oldtimer machen, Und wir müssen zwar einen Nachweis führen, welches Fahrzeug ist das, von welchem Baujahr ist das, aber dann haben wir die Möglichkeit, das zu machen. Entsorgung ist nochmal so ein Thema, ist ein bisschen aufwendiger, ein bisschen teurer, aber grundsätzlich genau ist das, weil wir die alten Fahrzeuge bearbeiten, genau.
Ah, okay. Da gibt es also eine Sonderregelung für
Genau.
spezielle Werkstätten. Ah, okay. Ist auch
Richtig, genau.
interessant. Ja, wusste ich noch nicht. Eigentlich waren wir ja noch bei dem Prozess. Also du nimmst die Leute halt mit, über WhatsApp, über die WhatsApp-Gruppe zum Fahrzeug. Und dann geht das halt bis zu einem gewissen Grad, bis der Kunde im Grunde sagt, so, jetzt ist es schick, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Wie geht es dann weiter? Habt ihr dann eine spezielle Form der Auslieferung oder kommt der Kunde generell zu euch? Oder, weil ich denke mal, die Kunden werden ja wahrscheinlich nicht alle nur aus der Umgebung kommen, sondern kommen ja bestimmt auch mal ein paar von weiter weg, oder?
Ja, halt, ich sage immer so ganz flapsig, von Hamburg bis Oberhausen machen wir grundsätzlich alles, beziehungsweise auch über die Landesgrenzen hinaus. Wir haben aktuell ein Fahrzeug aus der Schweiz da und sowas. Natürlich besuchen wir die dann auch. Halt, wir holen die auch gerne ab oder bringen die auch gerne. Aber die Leute, die uns besuchen, halt über WhatsApp, wissen die dann ja irgendwann, Mensch, okay, jetzt könnte das Auto fertig werden. Es gibt immer bei uns so klassisch, dass wir 3, 4 Fotos oder ein Video machen, wie das Auto dann fertig bei uns steht und es dann abholbereit ist. Das ist quasi immer das gleiche Prozedere, dass der Kunde weiß, okay, jetzt ist das mein Auto und jetzt kann ich es abholen. Und ja, da freuen wir uns alle und wissen dann auch alle, jo, jetzt ist es soweit, jetzt wird er bald den Hof verlassen und ja, manch einer ist da ein bisschen wehmütig unterwegs und aber der Kunde freut sich dann und weiß genau, okay, das ist jetzt das Zeichen und jetzt ist er auch fertig. Wobei damit klar ist die Arbeit als solches abgeschlossen, aber oftmals ist es dann so, dass der Gast ja entweder bei unseren Veranstaltungen mit bei ist, da eingeladen wird oder sonst was. Also bei uns hört es ja nicht bei der Reparatur auf, sondern wir machen ja noch ganz viele andere Dinge. Und spätestens da sehen wir die meisten Fahrzeuge dann wieder oder die meisten Gäste. Wir machen manchmal Ausfahrten. Wir haben Ausfahrten zum Beispiel zum Autokino oder mal zu einem Diner oder hier zu einem Kinderhospiz sind wir mal gefahren. Und wir machen so Events, wo wir Livebands hier haben, Foodtrucks und so. Also das ist je nachdem, was gerade so Lust und Laune macht, dass man dieses Thema Oldtimer im Ganzen aktiv nutzen kann. Weil ich sag mal, manch einer hat einen Oldtimer und sagt, ja, damit fahre ich ein bisschen durch die Gegend, aber ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Und da sagen wir, Mensch, wir sind doch viele, die in etwa das gleiche Herz haben und Benzin im Blut. Und dann lass uns doch einfach mal was zusammen machen. Das finde ich so das Schöne, dass man da nicht ausgegrenzt wird, was für ein Auto man hat oder sonst irgendwas, sondern dass man Erlebnisse zusammen gestalten kann.
Das ist ja auch ein Stück weit Kundenbindung dann, ne?
Ja, genau. Ja. Kundenbindung, halt, so könnte man sagen, als Marketinggeschichte. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist das einfach nur, weil ich da Spaß dran habe. Mit den Leuten was zu machen und überhaupt was zu machen, bevor ich das alleine mache. Warum will ich allein ins Autokino fahren oder sonst was? Ey, kann man doch so 20, 30 Freunde mitnehmen.
Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Was hast du denn da für ein Autokino bei euch in der Nähe? Ich war schon ewig nicht mehr in einem.
Am Schiedersee, da kenne ich den Veranstalter und da ist es immer ganz lustig, da kann man sich die Filme aussuchen, weil ich ihn halt kenne. Und dann sagt er, komm, dann spielen wir irgendwas Altes und dann mache ich für euch das Kino auf und ja, das ist ganz nett. So an einem See gelegen, die Fahrt dauert circa 3/4 Stunde mit den alten Autos und dann fährt man da ganz, ganz chillig hin und kriegt Popcorn und alles. Das ist richtig cool.
Cool. Genau, weil wir dabei gerade sind, wo eigentlich ist deine Firma?
Das ist in der Nähe von Bielefeld. Das ist in Leopoldshöhe. Das kennt kaum jemand. Aber wenn man Bielefeld sagt, an der A2, ich denke, da weiß man schon in etwa, wo es ist. Halt von der Autobahn sind wir 5 Minuten entfernt.
Genau, nee, also ich werde auf jeden Fall das Autokino mal hier unten in den Shownotes dann noch mit verlinken. Da können die Leute auch mal gucken, wenn sie vielleicht bei euch irgendwo in der Nähe wohnen oder wenn sie mal Lust auf Autokino mal wieder haben, dann können sie da ja mal vorbeikommen. Also ich werde es auf jeden Fall machen.
Ja, oder einfach mal sagen, Mensch, dann und dann fahre ich. Möchtet ihr nicht auch alle mitkommen? Also nehme ich auch gerne an. dann muss man da nicht alleine hinfahren.
Ja, das ist natürlich noch viel, viel besser auf jeden Fall. Aber sag mal, das ist, wenn du das alles noch so nebenbei, wenn du das alles noch so zusätzlich zum Geschäft organisierst, das ist ja doch auch schon ganz schön zeitaufwendig, oder?
Ja, wobei ich da halt nicht unterscheiden kann so richtig, ist es gerade Arbeit oder ist es einfach nur Spaß? Halt, wenn du sagst, das ist eine Marketingaktion, ja, kann man als Arbeit deklarieren. Ich kann aber auch sagen, Mensch, da habe ich einfach Spaß dran und das ist ja mein Hobby und warum soll ich das nicht machen?
Jetzt habe ich gesehen, ihr habt ja letztens auch mit einer anderen Firma kooperiert und habt da auch ein ziemlich großes Event aufgezogen. Mit Chattler zusammen.
Chattler, genau, mit dem Ronny. Mit dem habe ich heute noch telefoniert, genau. Ja, das war eine richtig coole Nummer, die er da gestartet hatte. Ich wusste gar nicht, auf was ich mich da einlasse, wenn ich ehrlich bin.
Okay.
Ich hatte irgendwann auf Instagram gesehen, dass da jemand Leute sucht, die bei einem Battle mitmachen. Und Mitarbeiter von mir hat gesagt, ach komm, lass uns das doch auch machen. Wir können doch nebenbei irgendwie so ein Auto gerade zusammenschrauben und dann stellen wir das so ein bisschen vor und dann, ach, das wird schon was. So sind wir da im Prinzip noch reingeschlittert, haben uns da angemeldet, wussten gar nicht, was da los war und haben nach einem Monat, glaube ich, festgestellt, boah, das wird viel größer, viel heftiger, wie wir uns das je gedacht haben.
Okay.
Ja.
Warum? Was ist da passiert?
Ja, schon alleine die Präsenz, dass die Leute auf uns zugekommen sind, boah, was schraubt ihr da, was macht ihr da? Und auch, dass man sich selber darstellt mit Videos und Sonstiges, was für Ideen man hat. Und wir hätten nicht gedacht, dass es so viel Arbeit dann im Endeffekt ist und wir uns irgendwann entscheiden mussten, nee, das können wir nicht im normalen Tagesgeschäft laufen lassen, sondern wir müssen halt anfangen, das Projekt wirklich auszusteuern, selber zu begleiten und sowas. Halt, da hatten wir uns vorher gar nicht so die Gedanken gemacht. Wir haben das eher auf die leichte Schulter genommen und haben dann immer mehr gemerkt, nee, da ist so viel Augenmerk drauf und das wird so eine große Nummer, dass wir da gar nicht das als normales Tagesgeschäft machen konnten. Ja, total gut. Hat uns selber auch zusammengeschweißt, muss ich sagen. Halt, dass wir wirklich Ehrgeiz entwickelt haben und gesagt haben, nee, das müssen wir so machen und ein bisschen besser. Und ja, da sind viele tolle Ideen bei rumgekommen und hat das Schrauben noch ein bisschen spaßiger, lustiger gemacht. Halt, wir sind sehr viel näher zusammengewachsen dadurch. Ja, kann man echt sagen. Und natürlich Klassik mobile Schettler, halt Ronny Schettler und seine Mannschaft. Wir haben uns gedisst gegenseitig und ein bisschen veralbert und hochgenommen und oft besucht, als da sind wirklich Freundschaften entstanden, die man so wahrscheinlich sonst vorher nicht gehabt hätte. Weil man halt immer ein gleiches Thema hat, Mensch, was macht euer Auto? Und ach, kann ich nicht ein bisschen spionieren? Und was macht ihr denn? Und das war echt eine richtig coole Nummer. Richtig, richtig toll, dass er das gestartet hat, der Ronny.
Ja, sehr, sehr cool. Und das ist ja auch gar nicht so üblich unbedingt in der Branche, ne? Dass so Firmen, die eigentlich, ich sag mal, Konkurrenten oder heute sagt man ja Mitbewerber sind.
Marktbegleiter.
Marktbegleiter, auch ein ganz schönes Wort. Dass die plötzlich zusammengehen und ihr wart ja, glaube ich, zu dritt, ne?
Genau.
Und dann zusammen da was starten. Magst du mal ganz kurz erklären, was genau habt ihr da eigentlich gemacht? Also das war ein Battle, ihr habt irgendwie jeder an einem Auto, glaube ich, rumgeschraubt und habt die dann vorgestellt, oder? Wie war das?
Genau. Jeder durfte sich ein Auto aussuchen, quasi aus den 50er Jahre und durfte das so gestalten, wie er das gerne möchte. Und anschließend durfte das Publikum wählen, welches Auto ihm am besten gefällt. Ich glaube, das haben wir schon, oder aus Zufall ist es wirklich so gewesen, dass wir drei komplett unterschiedliche Fahrzeuge hatten, weil wir auch komplett andere Ideen hatten. Ich sag mal, die eine Firma, CCC, die haben auf Chrom, Lack und sonstiges, das musste alles glitzern und das musste alles perfekt sein. Der Ronny hat was gemacht, Klassik Mobile Schädler, dass das halt brachial, brutal mit modernster Technik und trotzdem so einen aggressiven alten Touch hat. Und wir haben gesagt, Mensch, wir wollen das ganz klassisches Hot Roading aus den 50er Jahre, da wird nichts nachgekauft, das wird alles so gemacht, als hätte man das damals halt so gestaltet. Ja, da sind drei komplett unterschiedliche Themen angegangen worden, wo dann der Einzelne aussuchen durfte oder konnte, Mensch, was gefällt mir davon denn am besten? Und das fand ich wirklich mega cool, dass man sieht, wie groß ist überhaupt diese Szene oder in welche Richtung kann man sich da entwickeln? Und das fand ich so interessant daran.
Ja, voll cool. Richtig cooles Projekt. Ich habe sogar gesehen, ihr habt sogar irgendwie, glaube ich, dann hinten Kotflügel einfach angenietet und gar nicht geschweißt oder so, ne?
Ja, die Sache war gewesen, halt, wir haben uns überlegt, damals in den 50er Jahren, wer hatte alles ein Schweißgerät? Halt, der normale Mensch hatte kein Schweißgerät, selbst die Firmen hatten das nicht. Das waren wirklich nur die großen Fabriken, die die Autos zusammengeschraubt hatten. Die hatten Schweißgeräte. Und immer wenn was repariert worden ist, ist es genietet worden, weil man halt kein Schweißgerät hatte. Also haben wir alles, was wir hätten schweißen müssen, haben wir genietet, weil es halt zu damaliger Zeit gar nicht gegangen wäre. Und so haben wir alles gemacht. Egal, ob es der Lack ist oder wir haben das Auto tiefer gelegt, so wie es damals war, dass wir es heiß gemacht haben. Die einzelnen Komponenten haben das dann runtergedrückt und sowas. Halt, wir haben alles genau so gemacht, als wären wir in den 50er Jahren gewesen.
Voll cool. Da habt ihr ja auch noch selber wahrscheinlich auch noch richtig was beigelernt, ne?
Wir haben richtig gelernt, ja. Wir mussten uns wirklich einige Sachen wirklich beibringen und gab es das wirklich schon und können wir das wirklich machen oder halt, doch, muss ich sagen, da haben wir auch eine Menge gelernt, eine Menge gerätselt und dann kommen natürlich die wildesten Ideen. Ob wir die Luft von damals auch in den Reifen füllen können, war so die
Wo kriegen wir jetzt 50 Jahre alte Luft her?
Genau.
Sehr schön. Das kann man natürlich alles nochmal nachvollziehen. Und zwar auf Instagram auf eurer Seite. Genau. Magst du mal kurz eure Adresse verraten?
Auf Instagram ist das Klarhorst.
Einfach @Klarhorst. Okay, also ihr werdet natürlich das auch nochmal hier in den Shownotes dann halt verlinken. Da könnt ihr dann nochmal direkt beim Michael auf die Seite gehen und euch angucken, was für ein geiles Battle die da gestartet haben, was da abging. Sehr, sehr cool. Also es gibt ja sehr viele Oldtimer-Veranstaltungen. Ich habe gerade so jetzt im Zuge der Recherche das Gefühl, dass es immer mehr Veranstaltungen auch in Deutschland und im deutschsprachigen Raum gibt. Wie siehst du das? Gibt es da eine Zunahme an Veranstaltungen? Hast du das Gefühl, dass das wieder auf mehr Liebhaber trifft, die Oldtimer-Sammelei?
Glaube ich schon. Ich glaube, die Szene wächst generell weiter. Das Umdenken bzw. dieser Nachhaltigkeitsgedanke für Oldtimer, die wird größer, was ich auch wirklich begrüße. Und Veranstaltungen auch, das wird mehr, das wird heftiger, wenn ich bedenke, vor, ich sag mal, 25, 30 Jahren, wie ich damit angefangen bin, war es oftmals so, da hat man sich in kleinen Gruppen irgendwo getroffen, da war das auch noch so, die Mercedes-Fahrer unter sich, die Jaguar-Fahrer unter sich. Heute wird das alles ein bisschen näher geöffnet, was ich auch richtig gut finde, da gibt es Veranstaltungen mit, auch ich fahre mit meinem Trecker dahin, ich fahre mit meiner Mofa, daneben steht ein V8-Motor und sonstiges halt. Das finde ich viel schöner, dass man da wirklich zu hingeht und sagt, Mensch, wir machen so freie, offene Sachen und glaube ich schon, dass da der Zulauf wesentlich mehr ist, die Treffen wesentlich größer sind, öfter sind und man sich wirklich aussuchen kann, Mensch, was möchte ich überhaupt haben? Möchte ich eine Bespaßung haben? Möchte ich das Ganze in Ruhe haben? Möchte ich mir nur was angucken? Halt, da ist die Auswahl aktuell wesentlich größer, wie es noch vor 20 Jahren gewesen ist.
Oh, okay, krass. Das ist ja also schon eine klare Zunahme.
Ja, definitiv.
Gibt es eine Veranstaltung, die du so bei euch im Umkreis empfehlen würdest?
Ja, das ist hier in Kaunitz, ist einmal im Jahr. Das ist im Prinzip so der Anfang des Jahres, dass die Saison beginnt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Früher hieß es das Jukebox- und Straßenkreuzer-Treffen. ich glaube, heute nennt es sich ein bisschen anders, ist in Kaunitz immer im Anfang, nee, Ende Mai, nee, Ende, nee, müsste ich nochmal nachgucken, wann es genau ist, aber ist immer so das erste Treffen und da trifft sich wirklich jeder, der irgendwie eine US-Car hat und sowas und damit beginnt das Ganze und das besuche ich halt schon, seitdem ich mein Auto habe und es ist für mich eine Tradition, da dann das ganze Wochenende zu bleiben und egal, ob es regnet, schneit oder 35 Grad sind, da hat man wirklich dann schon alles mitgemacht, freut sich die Leute nach dem Winter wieder zu sehen und alles. Und ja, das ist so ein Treffen, da würde ich sagen, das ist wirklich empfehlenswert, um da entweder Rock'n'Roll-Musik zu hören, sich die Kleidung zu kaufen oder einfach die tollen Autos zu sehen, die Menschen, die damit infiziert worden sind und ja, das wäre so eine Empfehlung von mir.
Und das geht dann immer das ganze Wochenende oder ist das nur ein Tag?
Nee, das geht das ganze Wochenende, genau. Oftmals sind Leute schon, dass die am Donnerstag schon anreisen, damit ich Freitag auch ganz garantiert da bin. Und ja, das ist schon ganz witzig immer.
Gibt es eine Veranstaltung, sag ich mal, so rund um Oldtimer, die du gerne mal besuchen würdest, wo du aber noch nicht da warst, also egal wo auf der Welt?
Ich würde gerne mal in Amerika eine Veranstaltung besuchen. Das wäre mir schon fast egal, was für eine. Mhm. Aber dadurch, dass ich ein amerikanisches Auto habe und da wüsste ich einfach mal, wie ticken die? Gibt es das ein bisschen anders? Halt, machen die irgendwas anders? Ich weiß, in Holland damals, da war eine Veranstaltung All American Weekender und die haben Sachen gemacht, da würde ich sagen, würden wir hier in Deutschland für verhaftet werden.
Okay,
von Bikini Car Wash mit einem Stand, wo man Burnout machen konnte. Die Viertelmeile konnte man runterfahren. Man konnte mit einem Geländewagen durch so einen Schlammparcours Pferde reiten, Hubschrauber mitfliegen und sowas alles. Da war ich total fasziniert. Und da dachte ich, Mensch, wow, das ist wirklich viel mehr, wie ich erwartet habe. Und ich weiß halt nicht, wie es in den Staaten zum Beispiel wäre. Halt, machen die das ganz chillig mit einem Barbecue oder ist da auch irgendwie was Besonderes? Halt, das wüsste ich mal gerne.
Ja, auf jeden Fall. Ja klar, das ist ja auch schon alleine von den Umbauten ist das ja deutlich anders, ne? Dadurch, dass ja bei vielen Dingen bei uns auch so, wie sagen wir, der TÜV vor ist.
Richtig.
Vor dem, ja, was man so machen kann. Das ist
ja genau.
Irgendwie.
Wenn man da allein die Lowrider-Szene oder sonst was sieht, das gibt's halt bei uns so extrem gar nicht. Das können wir gar nicht so darstellen. Und sowas, halt, das würde mich echt mal interessieren, das live zu sehen.
Mal so zum Wert von Oldtimer. Also wie du schon sagtest, also die Fangemeinde ist ja immer größer geworden. Mhm. Und letzten Endes ist es ja auch, also für viele Leute ist es ja auch durchaus eine Wertanlage. Wie hast du das selber so erlebt in den letzten Jahren? Ich meine, heute ist es ja so, heute sind ja schon Oldtimer-Sachen, die hätten wir damals vielleicht noch nicht mal fahren wollen, weil die so seltsam aussahen. Aber ja. Na, jetzt haben wir irgendwie alles, was so ab 1993 gebaut wurde, kommt ja jetzt langsam in den Oldtimer-Status.
Ja.
Wie siehst du das, wenn jetzt da Erna mit so einem, keine Ahnung, Golf 2 da irgendwie ankommt?
Ja, ist schon schwierig halt, weiß ich nicht, bin ich auch nicht unbedingt dann, halt, weiß ich nicht, für mich hört, glaube ich, Oldtimer irgendwann, ja, in der 80er, 70er, 75, 80 hört es dann irgendwo auf, finde ich halt. Ich sage immer, wir lieben Fahrstahl und da wurde schon mehr Kunststoff verbaut. Und da geht bei mir das so ein bisschen weg. Halt, da finde ich, ist die Leidenschaft nicht mehr ganz so da. Ich sag mal, wenn ich eine Chromstoßstange aufpoliere, da freut sich das Auto und mein Herz. Wenn ich das mit einer Kunststoffstoßstange mache, kommt da nicht so viel rüber. Vielleicht ist das einfach echt wert. Wobei ich schon glaube, halt, das ist ja immer so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, was man so als Kind erlebt hat. Halt, wenn ich alte Filme damals geguckt habe, dann waren das so 50er-Jahre-Autos und deswegen habe ich gesagt, oh Mensch, das ist ein Oldtimer, da kann ich mich mit identifizieren. In einem Golf 2 bin ich selber gefahren und das fand ich jetzt nicht erotisch. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn ich ein bisschen jünger bin, wie meine Wenigkeit, und ist halt nicht mit einem Golf 2 aufgewachsen, sondern da war das schon ein altes Auto und man fühlt sich da in seine Kindheit zurückversetzt, dann kann ich das schon wieder verstehen und sagen, Mensch, oh, das war doch die gute alte Zeit und sowas. Deswegen halt, das möchte ich gar nicht irgendwie strittig machen oder sonst was, weil es hängt ja wieder von demjenigen ab, wo er sagt, Mensch, da verbinde ich irgendwas mit. Was es ist, ist ja im Prinzip egal. Halt, solange das schon so dieses, Mensch, ich habe da irgendwelche Gefühle bei oder Erinnerungen dran. Wenn mir das einer gut erklären kann und verkaufen kann, dann bin ich da auch wieder voll bei.
Also es geht schon um die Geschichten und um die persönliche Beziehung halt, ne?
Am Richtig, Ende. Genau.
Ja. Dann kann man da auch wieder, kann man auch wieder dem Auto sich entsprechend zuwenden.
Genau.
Gibt es denn eigentlich so ein paar Marken, also wo du sagst, so, oh, die hättest du voll gerne nochmal so unter den Fingern?
Ja, wenn ich darüber nachdenke, halt, was ich total interessant fände, weil ich das noch nie so hatte, ich würde gerne mal einen Ferrari Testarossa, da würde ich gerne mal unter dem Motorhaube schauen, aber nicht ganz alleine, sondern ich hätte gern einen Mechaniker damit bei. Weil ich das so viel faszinierend finde, halt, weiß ich nicht, das Auto selber finde ich schon interessant. Weiß ich auch nicht warum, wird auch wieder eine Kindheitserinnerung gewesen sein, aber wahrscheinlich. Aber wirklich zusammen mit einem Mechaniker, dass der mir auch erklärt, warum ist das so gemacht worden oder warum ist es so besonders, das für dich interessant finden. Halt nicht einfach nur das Auto hinstellen und sagen, hier, guck dir das mal an oder sonst was, sondern wenn, dann würde ich auch gerne super ins Detail gehen wollen.
Also, lieber Hörer, wenn du jetzt einen Ferrari Testarossa fährst und selber Mechaniker bist, dann würde sich der Michael Klaus einfach freuen, wenn du da mal vorbeikommst.
Ja.
Nächste Woche
einfach ist mal noch so Zeit. 2 Stunden Zeit nimmst. Ne?
Es gibt auch einen Kaffee und dann guckst du mal unter die Motorhaube.
Genau.
Gibt es noch ein anderes Fahrzeug?
Sagst ja, du, als wo wirklich mein Herz dran hängt, habe ich letztens auf einem Treffen gesehen, da bin ich wirklich gar nicht mehr von weggekommen, habe ständig Fotos gemacht und wollte noch gewusst haben, aber wie ist das denn hiermit und hiermit? Das ist ein Cadillac von 1958, ein Cadillac Brougham. Mhm. Die sind ganz selten gebaut worden. Der hat ein gebürstetes Edelstahldach und ach, da gibt es extra kleine Gläschen mit einem Wein dabei und einem Parfüm und all so eine bescheuerten Sachen, wo ich sage, boah, das ist so chaotisch, so verrückt, wer damals dieses Auto bestellt hat. Und da sitze ich wirklich neben und knie davor und denke, boah, das gibt's gar nicht. Halt, ja, das wäre ein so ein Auto.
Hm? Cool. Cool. Muss ich mir direkt mal angucken, was das für
ein Ding unbedingt. Ist. Und die Geschichten dazu, halt, das ist einfach faszinierend, ja.
Voll schön, voll schön. Man merkt richtig, du steckst da so richtig schön drin. Also das ist echt toll.
Ja.
Jetzt bist du ja anscheinend auch jemand, der sein Auto eher so auch im Alltag benutzt, ne? Also du scheinst mir jetzt nicht jemand zu sein, der sagt, ja nur am Sonntag und wenn es nicht regnet und kein Splitter auf der Straße ist oder so. Sondern du fährst ja wahrscheinlich auch mal, keine Ahnung, auf dem Supermarktparkplatz mit dem Ding, ne?
Ja, definitiv. Mache ich sogar total gerne, weil dafür sind sie gemacht worden. Halt, die sind nicht zum, halt, das sind keine Stehzeuge, sondern es sind Fahrzeuge. Und ich glaube, die geben dir auch dann genau das wieder, was du von denen haben willst, wenn du sie bewegst. Halt, jedes Mal, wenn sie irgendwo in der Ecke stehen, so kenne ich es bei meinen Fahrzeugen, wenn ich die zu lange habe stehen lassen, dann geht dies nicht oder dann mucken sie hier rum und sowas. Und wenn ich die wirklich öfters bewege, viel bewege, entweder geht dann irgendein Teil wieder oder man merkt auch, der fährt ganz anders und die geben einem das wieder zurück, halt, das, wenn sie bewegt werden. Aber ist bei uns auch, wenn wir nur auf der Couch liegen, Fernseh gucken, Chips essen und Bier trinken, dann geht es uns auch nicht so gut. Und wenn wir uns bewegen, wenn wir ein bisschen was mit Freunden machen, was unternehmen, halt, genau das ist es ja, was einen ausmacht. Und ich glaube, so ein altes Auto hat auch eine Seele und das gibt einem dann auch wieder was zurück.
Ja, unbedingt, klar. Und ich sag mal so, wenn man halt noch ein bisschen Liebe reinsteckt, dann ist das auf jeden Fall auch nicht verkehrt.
Genau, Liebe und Ballistol.
Und Liebe und Ballistol. Das wird mein neuer Wahlspruch. Liebe und Ballistol, herrlich. Gibt es denn noch irgendwie Tipps, wo du sagst, also wenn ich das Auto ja täglich benutze, dann ist das ja auch einem etwas anderen, hat das ja einen etwas anderen Anspruch als ein Auto, was nur am Sonntag gefahren wird und bei schönem Wetter.
Ja, ja. Definitiv halt. Das, glaube ich, kann jeder Autobesitzer oder Oldtimer-Besitzer sagen, dass es hauptsächlich darauf ankommt, beweg deinen Fahrstahl, ist so mein Spruch, und damit kann man an für sich nichts falsch machen. Und klar muss ich das nicht unbedingt machen, wenn gerade der erste Schnee gefallen ist oder der zweite Schnee und der Streuwagen da vor einem herfährt. Das muss ich nicht unbedingt machen. Aber sobald es irgendwie möglich ist und man kann seinen Fahrstahl bewegen und anschmeißen. Die Fahrt in einem Oldtimer ist was ganz anderes, als wenn ich mit einem normalen Auto irgendwie durch die Stadt hetze und oh, ich muss noch dies und das machen. Man kriegt ja auch komplett wieder was zurück. Man wird so ein bisschen in die alte Zeit versetzt. Man sieht das ein bisschen ruhiger und hat Spaß da dran. Und warum soll man das nicht nutzen? Halt, ich kenne das so aus Indien. Die sagen, Mensch, was soll ich mir mein teures Geschirr in den Schrank stellen und warten, dass eine gute Situation passiert, dass ich das rausnehmen kann. Ich kann das doch auch täglich machen. Und so sehe ich das bei einem Oldtimer auch. Warum will ich warten, dass die Sonne scheint und alles perfekt ist, ich Zeit dafür habe? Ich kann den auch so bewegen und der findet es gut, ich finde das gut. Warum soll ich das nicht ständig machen?
Aber Schnee und Schneeregen und sowas, das sagst du schon, also gerade jetzt so aus deiner Sicht als Lackierer, das ist schon eher problematisch für
ja, der Schnee als solches nicht, das ist überhaupt nicht das Thema, aber gesalzene Straßen, das ist wirklich hardcore. Ja, als wenn ich da nicht wirklich mein Fahrzeug vor geschützt habe und wirklich gucke, Mensch, kriege ich den Salz auch wieder runter vom Auto oder von unten drunter vom Unterboden. Das ist schon eine harte Nummer. Also da setze ich dem wirklich etwas aus, das braucht er nicht unbedingt.
Warum? Was ist das Thema mit dem Salz? Also
ja, Salz kommt halt überall hin und greift anschließend das Fahrzeug an. Selbst wenn ich den konserviert habe, das Salz da aus den Ecken rauszukriegen, da werde ich halt mit Rost eine Menge Probleme kriegen anschließend halt. Und okay. Das dann bewusst dem auszusetzen, das fände ich blödsinnig. Halt, da würde ich lieber warten, bis es dann anschließend nochmal 3-4 Mal geregnet hat, dass die Straße vom Salz befreit ist und erst dann würde ich den Oldtimer wieder rausholen.
Wie siehst du eigentlich das Thema, weil wir gerade dabei sind, Autowäsche eher von Hand oder geht auch Waschstraße?
Wenn ich ganz ehrlich bin, Waschstraße geht gar nicht. Okay. Also ich liebe doch mein Auto. Ich will den doch waschen.
Und streicheln.
Ja, das ist schon so eine kleine Liebeserklärung ans Auto, oder nicht? Wenn ich den dann sauber mache und merke, ach, gucke mal, das ist jetzt auch wieder sauber und ach, die Ecke hast du schon lange nicht mehr sauber gemacht. Und ach, doch, das stärkt die Beziehung, glaube ich.
Das nennt man auch Autoerotik. Hm?
Oder so, ja.
Okay, also Finger weg von der Waschstraße, kann ich.
Ja, definitiv. Ich weiß ja nicht, wer ist da vorher durchgefahren und was für Kratzer kriege ich jetzt als nächstes und sonstiges. Und ach nee, das fühlt sich so unerotisch an. Ja,
ja, und gerade als Lackierer, ne? Ist
ja, ja, gar nicht, geht gar nicht.
Ja. Bin so mehr oder weniger am Ende meiner Fragen angelangt, tatsächlich.
Ja, das ist doch gut.
Da weiß ich nicht, ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten.
Ja, dieses Thema, da werde ich mich auch noch Jahrzehnte mit beschäftigen und Jahrzehnte mit drüber unterhalten. Deswegen, das mache ich auch total gerne, ja.
Klasse, echt, echt super. Also man merkt dir das wirklich an, also du liebst deinen Beruf, deine Berufung. Das ist echt klasse. Da muss es mehr Leute von geben.
Unbedingt.
Unbedingt, ja. Also gerade ne, jüngere oder junge Generation, ran da, ne, keine Angst, es ist auch nur ein Auto, in Anführungszeichen, großen Anführungszeichen.
Ja, ja.
Fahrt mal, wenn ihr euch dafür interessiert, bei dem Michael vorbei und guckt euch das an, beziehungsweise...
Oder einfach nachfragen oder sonstiges. Halt, so bin ich auch dazu gekommen, einfach, Mensch, ist das wirklich so, kann man so einen Oldtimer wirklich fahren? Ist das wirklich nicht so teuer, wie jeder sagt? Oder wie ist das generell und sonstiges? Und da stellt man ganz schnell fest, Mensch, das ist eine coole Sache. Vielleicht auch für junge Leute, sich abzuheben von der Masse, nicht das tollste, teuerste Auto zu kaufen, sondern einfach mal ein Klassiker und sagen, Mensch, ey, das ist doch auch eine coole Art, sich fortzubewegen und ist viel nachhaltiger. Und ja, wenn da Fragen sind oder sonstiges, immer herzlich gerne. Das Thema, ja, finde ich gut, wird für mich nie langweilig und da helfe ich und unterstütze super gerne.
Super. Das war ein perfektes Abschlusswort. Medienprofi, würde ich sagen.
Danke.
Dann, ja, ich habe zu danken. Ja, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, tatsächlich in dem Ganzen, was du tust und was du da so aufrufst und was du für die Oldtimer-Welt tust, dass du noch die Zeit gefunden hast, dich mit mir hier drüber zu unterhalten. Ich habe wieder ganz, ganz viel gelernt. Ich hoffe, die Leute da draußen haben auch ganz, ganz viel gelernt. Und ja, ich würde mich freuen, dich mal auf einem der Treffen mal dann persönlich kennenzulernen, dass wir da vielleicht auch nochmal schwatzen können.
Sehr gerne.
Mir wirklich sehr viel Spaß mit dir gemacht.
Henrik, mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich, dass du auf mich hier zugekommen bist. Ich fühle mich da wirklich mega geehrt, muss ich sagen, dass ich da bei dir auf der Liste stehe und sage, Mensch, ich hätte gerne ein Interview mit Michael Klauers. Fand ich und finde ich immer noch sehr beeindruckend. Bedanke ich mich und finde das ganz toll, dass du da so einen Podcast machst. Auch mit dem Inhalt und dass die Leute da was drüber lernen und sich da vielleicht ein bisschen wiederfinden, finde ich eine ganz, ganz tolle Idee. Bedanke mich, dass ich da die Möglichkeit hatte, was mit beizutragen und finde das echt toll, was du da machst.
Vielen Dank. Danke dir. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und wir konnten dir einen kleinen Einblick in die faszinierende Welt der Klassiker geben. Wenn ja, freue ich mich natürlich auf eine Bewertung von dir. Und denk dran, folge Vergaser Innenbeleuchtung auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo auch immer du diese Folge gehört hast. Es gibt auf jeden Fall auf unserer Fahrt noch viel zu entdecken. Und auch wenn du Fragen, Anregungen oder Geschichten, zum Beispiel über deine eigenen Oldtimer-Erfahrungen hast, dann schreib mir gerne. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich darauf, dich beim nächsten Abenteuer durch die Welt der Oldtimer wiederzuhören. Bis dahin, immer eine gute Fahrt und vergiss nicht, deine Vergaser zum Leuchten zu bringen.